Guten Morgen, ihr Lieben. Heute beginnt die Adventszeit. Wir haben es gesehen. Wunderbar, durchnummerierte Kerzen, damit man nicht die verkehrte anzündet. Und weil heute Advent beginnt, möchte ich euch gerne etwas über die Bedeutung von Advent erzählen. Advent heißt zunächst einmal ganz einfach, es kommt etwas auf uns zu. Nämlich das Geheimnis von Weihnachten. Und der Kern des Geheimnisses von Weihnachten ist eine frohmachende Botschaft, ist Evangelium. Und umso mehr freue ich mich natürlich, jedes Jahr aufs Neue auch immer wieder über Weihnachten und Advent zu predigen, weil ich ja ein Prediger des Evangeliums bin. Weil das Geheimnis von Weihnachten aber eben ein Geheimnis ist, ist es gut, mehr darüber zu wissen, damit man weiß, wie man sich verhalten kann oder wie man sich positionieren soll, damit man die ganze Sache nicht verpasst, damit das nicht alles an einem vorüberzieht. So wie es in dem schönen Verslein über den Advent heißt, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Wir hatten also als erstes heute Morgen fest, man kann Weihnachten verschlafen. Und das hängt mit dem Advent zusammen. So, nun werden manche vielleicht sagen, ja, das macht doch nichts hier, Weihnachten verschlafen. Ja, Weihnachten ist eh doof, ist sinnentleerter Konsumrausch. Andere werden noch einen draufsetzen und an die Verheißung aus Psalm 127 erinnern. Umsonst ist es, dass ihr früh aufsteht, euch spät niederlegt, das Brot der Mühsal esst, denn so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Nun, das glaube ich auch und ich bete, dass jeder von uns diese Erfahrung immer wieder macht. Aber das Weihnachtsverschlafen, das wir in unserer Zeit immer wieder erleben und worauf dieses schöne Adventsgedicht anspielt, ist keine Gnade von Gott, sondern ist ein Verschlafen aus der totalen Erschöpfung heraus. Denn die Weihnachtszeit ist Stress. Es ist die Zeit des Gedränges auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern, die Zeit der endlosen Advents- und Weihnachtsfeiern in Firmen, Schulen, Vereinen, Gemeinden und last but not least in den eigenen Familien, sodass es statt Apfelstrudel oft nur Stressstrudel gibt. Und der Stressstrudel, der zieht uns einfach nach unten. Und da fragt man sich doch immer wieder, wo kommt dieser ganze Stress eigentlich her? Warum scheinen alle Menschen wie von einem inneren Programm gesteuert, in der besinnlichen Zeit immer wieder mitten in den Stress hinein zu geraten? Ich glaube, die Menschen sind so wild auf Traditionen in der Adventszeit, weil sie darin Frieden suchen, weil sie darin irgendeinen Halt suchen, den sie aber nicht bekommen, weil sie sich wiederum so viel Stress machen in ihrer Suche nach der perfekten Tradition und alles zu beachten, sodass sie an das Eigentliche gar nicht mehr herankommen, nachdem sie suchen. Den Advent schon in den Sommer vorzuziehen und die Supermärkte schon seit Wochen mit Lebkuchen und Adventskalendern und dergleichen mehr zu füllen, ist auch keine Lösung. Und die andere Variante vieler Firmen, die betrieblichen Weihnachtsfeiern in den Januar zu verlegen als Jahresanfangsfeiern, verlängert den Stress eigentlich nur. In dieser Situation neigen nicht wenige Christen dazu, sich einfach mal zu verweigern und zu sagen, ich mache da einfach nicht mehr mit, ich stelle mich gegen den ganzen Rummel. Schließlich wissen wir als Bekehrte, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und da brauchen wir uns diesen ganzen Stress nicht mitzumachen. Und andere Christen wittern jetzt vor Weihnachten gerade die evangelistische Chance. Jetzt können wir endlich mal Profil zeigen, indem wir unseren Verwandten mal sagen, was eigentlich richtig ist und dass sie sich ihr ganzes rührseliges Adventsgetue in die Haare schmieren können. Aber auch dabei kommt letztlich nur mehr Stress heraus, als dass die Wahrheit zum Zuge käme und die Menschen in deiner Umgebung frei würden. Advent und Weihnachten erhöhen tatsächlich das Konfliktpotenzial, gerade auch in Familien mit christlichen Mitgliedern ungemein. So, wenn ich daran denke, wie viele fruchtlose Diskussionen rund um den Adventskranz ich als Teenager-Christ mit meinen Eltern, Omas, Onkeln, Tanten geführt habe, und niemand hat sich daraufhin bekehrt. Niemand hat daraufhin intensiver über das Geheimnis von Weihnachten nachgedacht. Also ist doch die Frage, worum geht es dann im Advent? Was ist Advent wirklich? Handeln wir kurz die Facts ab. Advent ist ein lateinisches Wort. Das Hauptwort Adventus heißt Ankunft und das Verb Advenit heißt er kommt. Das griechische Äquivalent offenbart uns noch ein wenig mehr. Im Griechischen heißt Advent Epiphaneia und bedeutet die Ankunft, die Anwesenheit oder der Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen und Kaisern. Es konnte bei den alten Griechen aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Und dieses Wort, das übernahmen nun die Christen, um etwas über ihre Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, auszusagen. Und weil man dafür eben auch ein bisschen Zeit braucht, war die Adventszeit ursprünglich eigentlich die Zeit zwischen dem 11.11., 11.11 Uhr, dem Beginn der Karnevalssaison, und Epiphanias, dem 6. Januar, dem Erscheinungsfest, was der ursprüngliche Weihnachtstermin der alten Kirche gewesen ist. Und diese 8 Wochen dieses langen Advents, diese 8 Wochen ergeben abzüglich der Sonn- und Samstage insgesamt 40 Tage. Und die 40 ist ja nur eine wichtige Zahl in der Bibel. Mit der Zahl 40 docken wir an wichtige Ereignisse der Heilsgeschichte an. 40 Tage lang hält sich Mose auf dem Berg Sinai in Gottes Gegenwart auf. 40 Tage lang wandert Elia durch die Wüste, bevor er Gott am Horeb begegnet. 40 Tage lang hatte die Stadt Ninive im Buch Jona Zeit, um ihre Sünden zu bereuen. 40 Tage lang hat Jesus in der Wüste gefastet, bevor sein Weltrettungsdienst mit seiner Antrittsrede in der Synagoge von Nazareth begann. Und tatsächlich ist die Adventszeit ursprünglich auch eine Fastenzeit, also eine durch freiwilliges Leiden künstlich herbeigeführte besondere Achtsamkeit für die Gegenwart Gottes. Denn der Sinn vom Fasten liegt ja nicht darin, dass wir dem lieben Gott beweisen, was für harte Kerle wir sind, sondern der Sinn des Fastens liegt im Genuss des Ziels verborgen. Es geht darum, dass man Achtsamkeit einübt, die Sinne schärft für Gottes Wirken in der Welt und das dann genussvoll wahrnimmt. Achtsamkeit ist ja nur die Anwendung der vollen Konzentration auf die Wahrnehmung von etwas anderem, das außerhalb von uns liegt. Etwas, das wir in der Hektik des Alltags nicht wahrnehmen und nicht spüren. Und die Achtsamkeit ist etwas Aktives, zu dem man sich selber aktivieren kann. Und es geht darum, dass wir dieses Andere spüren. Dass wir sensibel werden für das, was von diesem Anderen auf uns zukommt. Und im Advent ist dieses Andere eben Gott selber, der in unserem Leben ankommen will. Erstmals wurde Advent ansatzweise im 5. Jahrhundert im Gebiet um Ravenna in Italien gefeiert. Und im 6. und 7. Jahrhundert wurde das dann von den römischen Päpsten ausgebaut, unter anderem vom Papst Gregor dem Großen, dem wir auch die gregorianischen Gesänge zu verdanken haben. Man merkte damals jedenfalls schon, dass die Adventszeit eigentlich eine gute Idee war, die viele Menschen näher an Gott brachte. Advent war, so kann man vielleicht sagen, also so eine Art antiker Alpha-Kurs. Und so ein Kurs, der braucht natürlich auch eine zeitliche Abgrenzung. Der schwankte meistens so zwischen 4 und 6 Sonntagen, also entweder nur bis Weihnachten am 24. Dezember, dem Weihnachtstermin der Westchristen, die damit den römischen Feiertag des Sonnengottes Sol Invictus bannen wollten, oder bis zum ursprünglicheren Weihnachtstermin am 6. und 7. Januar, an dem die orthodoxen Kirchen in Jerusalem, Russland, Polen, Tschechien, Slowakei, Serbien, Georgien, Ukraine, Estland, die koptische und die äthiopische orthodoxe Kirche und die armenischen Christen bis heute ihr Weihnachten feiern. Auf einer tieferen Ebene aber gibt es Advent natürlich schon viel länger, weil Gott schon viel länger etwas mit den Menschen zu tun haben will. Mindestens seitdem Gott unter anderem durch den Propheten Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus Folgendes ankündigen ließ. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt im Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und es beschreibt doch irgendwie das, worauf alle Menschen in der Tiefe ihrer Seelen letztendlich warten und hoffen. Danach sehnen sich die Herzen überall auf der Welt. Und das darf man nur wirklich nicht verschlafen. Das soll man nicht verpassen. Und deswegen ist es wichtig, aufzupassen und darauf zu achten, ob und wo so etwas ankommt, wo Befreiung sich ereignet, wo die vollkommene Liebe zum Zug kommt und alle Furcht austreibt. Das ist der Sinn von Advent, dass wir achtsam werden für die Orte und die Zeitpunkte, zu denen Gott in unserem Leben ankommen will. Advent soll uns helfen, darauf zu achten, wo Gott ankommt. Und da muss man nun wirklich auch sehr gut aufpassen, denn Gott kommt ja meistens doch nicht so, wie wir es erwarten oder wie wir es gerne hätten. Ja, manchmal denke ich mir sogar, es ist so, wenn etwas wirklich Wichtiges im Reich Gottes passieren soll, dann kümmert sich Gott gar nicht um die frommen Regeln und tut Dinge, die in keinem Mitarbeiterhandbuch stehen. Wie haben denn zum Beispiel die Leute damals kurz vor dem Jahr Null vom Advent erfahren, habe ich mich gefragt. Und also davon, dass es jetzt endlich so weit ist, dass es wirklich passieren würde, dass das ankommt, wovon alle Menschen in Not nur träumen konnten. Und sie erfuhren es damals durch ein Horoskop. Verwunderlich, ne? Also mich erstaunt es immer wieder, dass Gott sich da nicht einfach mal einen ordentlichen Propheten hergenommen hat oder einen anderen ordentlichen geistlichen Menschen, sondern dass es Astrologen waren, Sterndeuter, die durch ihre, wir würden sagen, okkulten Praktiken entdeckten, dass der allmächtige Gott des Himmels in dem Baby Jesus auf der Erde ankommen würde. Denn das ist ja hauptsächlich der Sinn von Weihnachten. Bei Weihnachten und Advent geht es ja nicht darum, dass wir neue geistliche Stärken entwickeln und durch fromme Aktionen heiliger werden, sondern bei Weihnachten und Advent geht es um die Menschwerdung Gottes. Dass Gott Fleisch wird in deinem schwachen Leben, dass du ihn spüren kannst. Und darum, dass seine liebende Gegenwart dich befreit. Und so eine Befreiung, die geschieht eben nicht einfach nur durch Worte, die geschieht nicht durch Diskussionen, die geschieht auch nicht durch profilierende Abgrenzungsaktionen. Wir machen da nicht mit bei diesen unserer Meinung nach unchristlichen Weihnachtstraditionen, sondern das geschieht hauptsächlich oder allein durch die tatkräftige Liebe Gottes. Astrologen waren also die ersten Anbeter. Da fragt man sich, kommen denn jetzt wenigstens als zweites Mal so richtige, fromme, geistliche Leute dran? Nein, auch nicht. In der Dunkelheit des ersten Weihnachtens sitzen ein paar Hirten, von denen uns Lukas in der Weihnachtsgeschichte erzählt, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Für die Hirten war es noch ein wenig dunkler als für die normalen Leute, denn sie hatten keine Wohnung. Sie waren obdachlos. Die Hirten aus der Weihnachtsgeschichte haben keine große Zukunftsperspektive. Sie werden von der Gesellschaft eher gemieden, an den Rand gedrängt. Sie sind noch nicht mal als Zeugen vor Gericht zugelassen. Die Hirten sind Menschen, für die der Zug schon abgefahren zu sein scheint, bevor er überhaupt angekommen ist. Die Vergangenheit ist geschehen, die Zukunft ist verrammelt und es gibt für sie nur noch eine endlose Gegenwart, die zu erleiden ist. Und die sind nun die zweiten Anbeter, die Gott sich aussucht, um die Nachricht von seiner Menschwerdung in die Welt zu tragen. Und auch das ist doch verblüffend, dass Gott sich Leute aussucht, denen niemand glaubt, um seine Botschaft weiterzutragen. Und auch damit konfrontiert uns der Advent immer wieder. Die Geburt Jesu bringt eine Hoffnung tatsächlich für alle Menschen in diese Welt. Und die Hoffnung, die knackt das Schloss der Notwendigkeiten und Vorherbestimmungen und öffnet die Tür zu einer Welt neuer Möglichkeiten. Aber um das eben überhaupt mitzubekommen, dass das geht und dass das da ist und dass das passieren kann, braucht man Advent. braucht man eine geschärfte Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit und göttliche Unterscheidungskraft, weil man dieses weihnachtliche Geschehen sonst verpassen würde. Zu den Hirten tritt jetzt der Engel des Herrn, wie es in der Weihnachtsgeschichte heißt, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Die sagen nicht einfach nur so, huch, cool, sondern die fürchteten sich mit großer Furcht. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn Gott in deinem Leben auftaucht und du keine Adventszeit gehabt hast, ist, dass du dir in die Hosen machst vor Angst. Dass es sich wirklich betrifft. Ja. Schon der Prophet Amos sagt, ja, ihr wünscht euch, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift. Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag euch Licht bringen wird? Nein, in tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. Es ergeht euch wie einem Mann, der vor dem Löwen flieht und dabei einem Bären in den Weg läuft. Selbst wenn er da noch mit heiler Haut davonkommt und sich zu Hause erschöpft an die Wand stützt, dann beißt ihn dort eine Schlange in die Hand. Ja, der Tag des Herrn bringt euch kein Licht, sondern Dunkelheit. Schwarz wie die Nacht wird er sein. Wenn man im Advent nicht seine Sinne auf Gott ausgerichtet hat, dann wird man überrascht von dem, was dann wirklich passiert. Und deswegen spricht der Engel auch gleich zu den Hirten, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Das, was euch hier so unvorbereitet schockiert, ist wirklich Gott selber. Und dieser Gott will etwas Gutes für euch und euer Leben. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Advent ist auch eine Zeit der Fragen, wo wir uns selber und unser Leben überdenken können, wo wir uns die Fragen stellen, auf was warten wir eigentlich? Auf was wartest du? Was glaubst du, wie Weihnachten wirklich ist, dein Weihnachten, dein persönliches Weihnachten? Wie wird Gott deiner Meinung nach ein Mensch? Wie wird das aussehen? Was wird da passieren? Auf was wartet man denn so heute in unserer Nachbarschaft? Auf eine Revolution, auf eine soziale Umwälzung, auf Befreiung aus gewachsenen, festgefahrenen Strukturen, auf eine Veränderung der Umstände im persönlichen Leben? All das und noch viel mehr verspricht die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Die Inkarnation, die Fleischwerdung. Und daher übrigens auch Karneval, was bedeutet das Wertschätzen des Fleisches. Weil man sich darüber freuen kann, dass Gott Fleisch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist und dass er zu uns kommt. Eines meiner persönlich intensivsten Advents- und Weihnachtserlebnisse habe ich 1985 erlebt, als ich mit schweren Depressionen in der Klinik Hohe Mark war und in der Adventszeit das bolivianische Tagebuch von Che Guevara gelesen habe, in dem es auch um Befreiung geht, wenn auch unter falschen Vorzeichen. Aber da habe ich so richtig begriffen, fühlen können, weil ich im Advent meine Sinne geschärft habe, dass es Gott an Weihnachten um die Befreiung meines von Sünde und Tod unterdrückten Herzens geht. Solche Dinge wie das Beispiel der missglückten bolivianischen Revolution können es für uns greifbarer machen, wie es ist, als Befreier in das Seine zu kommen und nicht angenommen zu werden. Oder als Unterdrückte auf Befreiung zu warten und wenn sie kommt, sie zu verpassen. So für dich mögen es wahrscheinlich ganz andere Dinge sein, mit denen dir Gott im Advent die Sinne schärft. Aber irgendetwas wird es sein, denn du kannst eins ziemlich sicher erwarten, das, worauf du bei Gott wartest, darauf will er dich auch aufmerksam machen. Und das wird ziemlich sicher leicht anders aussehen, als du es von dir aus erwarten würdest. Die Menschen damals zum Beispiel, die dachten ja beim ersten Weihnachten, dass der Messias, also Gott, der Befreier, nur mit großem Trara als ein militärischer oder politischer Machthaber auftauchen wird. Aber der Engel sagt, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Hallo? Was soll denn das für ein Messias sein? Ohne Advent kann man das nicht erkennen und kann man das auch nicht begreifen. Jesus kam das erste Mal in Schwachheit und niemand hat das erwartet. Und Jesus kommt auch heute noch in Schwachheit in deinem Leben an, wenn es Weihnachten für dich wird. Und das hast du dann wahrscheinlich auch nicht erwartet und plötzlich ist es da. Etwas muss sich ändern in deinem Leben, etwas wird sich ändern in deinem Leben. Gott ist schon auf dem Weg zu dir. Und genau das ist das Geheimnis von Weihnachten. Und er schenkt uns die Gnade dieses Geheimnisses oder die Gnade, uns auf dieses Geheimnis vorbereiten zu können, jedes Jahr aufs Neue. Aber das weihnachtliche Neue, die Inkarnation Gottes in dir, beginnt auch in deinem Leben in Windeln gewickelt. Also klein und unscheinbar und manchmal beschissen. Und du kannst dich während des Advents darauf vorbereiten, damit du es nicht verpasst, wenn es dir passiert. Was ist also wichtig für den heutigen modernen Christen an Advent? Es geht im Advent und an Weihnachten darum, dass Gott in dir und durch dich wieder neu Mensch wird, für dich und für deine Umgebung. Man hat nicht immer gute Gefühle dabei, wenn das, worauf man wartet, auch tatsächlich eintrifft. Die Hirten erschraken, als Gott auftauchte. Amos prophezeit, es kann ganz schön finster sein, wenn Gott wirklich kommt. Und darum sage ich, verweigert euch doch mal dieses Jahr nicht den ganzen fetten Weihnachtstraditionen. Brecht nicht aus der ganzen süßlichen, weichlichen Weihnachtsstimmung aus. Auch wenn es verständliche Gegenreaktionen sind, sind sie doch wenig hilfreich, weil sie in der Negation verharren. Ich will euch heute eher ermutigen, rein in den Sonntagsanzug und in die Kaffeekränzchen mit der Familie und aufgepasst wie ein Luchs, wann sich die Gelegenheit zum Segnen ergibt. Wenn da zum Beispiel von Krankheiten gesprochen wird, zu sagen, ich kann zwar auch nicht heilen, aber ich würde gerne dafür beten, dass es besser wird. Und nicht zu sagen, oh, das ist aber auch wirklich schlimm, ja, so ein Mist aber auch. Sondern da die Gelegenheit zu ergreifen, einen kleinen Segensimpuls zu geben, den du nicht geben kannst, wenn du nicht da wärst. Und den du auch nicht geben kannst, wenn du dich in Diskussionen verstrickt hast. Kaffee trinken, Kuchen essen, zuhören, aufmerksam sein und dann zack, den Segen abschießen. Im Markus-Evangelium gibt es ein kleines Gleichnis, das, wie ich finde, sehr gut zur Adventszeit passt. In Markus 13, da erzählt Jesus die Geschichte, es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt sein Haus und überträgt seinen Dienern die Verantwortung. Jedem weist er seine Aufgabe zu. Und dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. So sollt auch ihr wach bleiben, weil ihr nicht wisst, wann der Hausherr kommen wird. Am Abend um Mitternacht, beim ersten Hahnenschrei oder wenn die Sonne aufgeht. Wenn er kommt, soll er euch nicht im Schlaf überraschen. In diesem Gleichnis sehen wir noch einmal anschaulich, was Advent bedeutet. Es ist die innere Haltung der Achtsamkeit, die Jesus von den Wartenden fordert. Und dann bekommt jeder von den Wartenden einen anderen Auftrag. Das heißt, jeder soll seine ganz persönliche Menschwerdung Gottes in dieser Welt erleben dürfen. Jesus will uns aufmerksam machen für die persönliche Verantwortung, die Gott uns in unserem Lebensbereich zugedacht hat. Aufmerksam und wachsam zu sein. Das heißt, spüre, was dein Auftrag ist. Was möchte Gott mit deinem Leben in und für diese Welt und in deiner Familie im Advent 2017 tun? Was ist die befreiende Botschaft, die Gott dir in den nächsten Wochen ganz persönlich vermitteln möchte und die du dann weitergeben sollst? Dem Türhüter befiehlt Jesus, wachsam zu sein und vergleicht dann direkt im Anschluss unser aller Leben ganz ausdrücklich mit der Aufgabe eines Türhüters. Niemand weiß, wann, wie oder wo unser Herr in unserem Leben Fleisch werden wird. Es kann in jedem Augenblick deines Lebens sein, dass er an die Tür deines Herzens klopft, um bei dir einzutreten. Und oft sind es eben die kleinen, die leisen Töne, die kleinen in Windeln gewickelten Klopfzeichen. Darum sollen wir im Advent ja auch die innere Wachsamkeit einüben, hineinhorchen in die Stille, um herauszuhören, was Jesus sagen möchte. Die Adventszeit ist die Chance, mit der eigenen Sehnsucht nach der Menschwerdung Gottes in deinem persönlichen Alltag in Berührung zu kommen. mit der Sehnsucht nach deiner persönlichen Befreiung aus aller Not. Und das ist heilsam für uns und für alle um uns herum. Wachsam gelebter Advent kann all unsere Süchte, mit denen wir Frieden in unserem Leben herstellen wollen, zum Beispiel auch die Sucht nach den perfekt gelebten Weihnachtstraditionen, wieder in Sehnsucht zurückverwandeln. Und in der Sehnsucht nach Liebe ist schon Liebe. Und in der Sehnsucht nach Gott ist Gott auch schon da. So wie Gott es uns an vielen Stellen versprochen hat, Jesaja 55, sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn an, jetzt ist er nahe. Oder Jeremia 29, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Und so wünsche ich euch und mir, uns allen zusammen, von ganzem Herzen, dass wir dieses Jahr im Advent achtsamer werden und Gott finden, wo wir nicht erwarten würden. Denn dann ist Weihnachten. Amen.